Denen werde ich es zeigen und doppelt und dreifach zurückgeben. Katrin ist stinksauer und verletzt. Wieder einmal hat ihre Klassenkameradin sie ganz verächtlich und von oben herab behandelt und hat vor den anderen Mädchen der Clique über ihr Aussehen und ihre Kleidung hergezogen. Und alle anderen haben sie dann ausgelacht. Was für ein schlechter Start nach den Ferien. Insgeheim hatte Katrin gehofft, dass sich während der Ferien die Wogen ein bisschen glätten und die Mädels damit aufhören, sie zu mobben. Aber nein, jetzt geht das genauso weiter. Was tun? Katrin hat sich schon gefragt, ob sie Kontakt mit dem Klassenlehrer aufnehmen will und soll. Ihm das sagen. Nein, diese Blöße wollte sie sich nicht geben. Katrin ist wütend. Am liebsten würde sie es diesen aufgetakelten Mädels heimzahlen. Und ihre Gedanken kreisen vergeblich darum, wie sie es wohl anstellen könnte, damit das endlich aufhört. Aber es bringt doch eh nichts. Augen zu und durch, wie es ihr Vater geraten hat, geht auch nicht. Sonst machen sie das ja doch mit jedem anderen, dessen Nase ihnen nicht gefällt. Katrin weiß keinen Ausweg. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Bestimmt kennst du auch ähnliche Situationen in deinem Leben, Situationen, in denen du angegriffen wirst, obwohl du eigentlich gar nichts getan hast. Du bist nur da. Und wo alle Versuche, die Situation anzusprechen und zu klären, vergeblich waren. Wenn ja, dann bist du damit nicht alleine, sondern du hast einen, dem das genauso ergangen ist, nämlich David, dem Liederdichter und Gebetsschreiber aus der Bibel. Lasst uns auf Psalm 7 hören. Elberfelder Übersetzung, ihr könnt mitlesen hier von der Wand her. Ein Schigajon von David, dass er dem Herrn sang wegen der Worte des Benjaminiten Kusch. Herr mein Gott, bei dir berge ich mich, rette mich von all meinen Verfolgern und befreie mich, dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt. Er reißt und da ist kein Befreier. Herr mein Gott, wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen ist, wenn ich Böses vergolten dem, der mit mir Frieden hält, und geplündert den, der mich ohne Ursache bedrängt, so verfolge der Feind meine Seele und erreiche sie. Er trete mein Leben zu Boden und strecke meine Ehre hin in den Staub. Steh auf, Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger und wache auf zu mir. Gericht hast du befohlen. Die Schar der Völkerschaften umringe dich, zur Höhe über ihnen kehre zurück. Der Herr richtet die Völker. Richte mich, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die auf mir ist. Ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet. Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Wahrhaftig, schon wieder wetzt er sein Schwert, spannt seinen Bogen und rüstet ihn.
aber gegen sich selbst hat er die Mordwerkzeuge bereitet,
seine Pfeile brennend gemacht.
Siehe, er trägt in sich Böses. Er geht schwanger mit Unheil, gebiert Falschheit. Er hat eine Grube gegraben und hat sie ausgehöhlt, doch ist er in die Falle, die er gemacht hat. Sein Unheil kehrt auf sein Haupt zurück und auf seinen Scheitel herab kommt seine Gewalttat. Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn, des Höchsten. Ein Psalm, der mit Gottvertrauen beginnt und mit Gottes Lob abschließt. Worin zeigt sich unser Gottvertrauen? Was, wenn das Gottvertrauen scheinbar enttäuscht wird? Was sind deine Gedanken zu diesem Psalm? Haben die Worte dich berührt, dich irgendwie erreicht, dich vielleicht unruhig gemacht? Vielleicht denkst du gerade an Situationen, wo es dir ähnlich ergangen ist wie dem David, wo du unschuldig angeklagt oder fertig gemacht wurdest. Und diese Worte Davids könnten deine eigenen Worte sein. Vielleicht kennst du auch solche Situationen und würdest dich nie trauen, sie Gott gegenüber so auszusprechen. Und schon gar nicht in so einem Gebet. Vielleicht bist du auch geschockt über diesen Psalm, in welcher Art und Weise David hier von Gott spricht und wie er ihn beschreibt. Ich denke, dass dieser Psalm 7 dazu aufgeschrieben ist, damit wir sehen, wie Menschen, die mit Gott leben, mit solchen schwierigen Situationen umgehen. Wie gehst du eigentlich mit deinen Gefühlen um? Bist du eher introvertiert oder eher extrovertiert? Frisst du deinen Frust in dich hinein oder lässt du deine Gefühle raus, sodass andere es mitkriegen? Die Psalmen zeigen uns, wie du mit deinen Glücksgefühlen und mit deinem Frust zu Gott kommen kannst. Ich finde das so wunderbar. Diese Psalme sind emotionsgeladen. Sie sind total menschlich. David durchläuft in Psalm 7 eine Achterbahn der Gefühle. Wir müssen uns bewusst machen, dass David ein extrovertierter Mann war. David konnte schon mal richtig einen raushauen. Und genau so liest sich dann auch dieser Psalm, oder? Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Rette mich von all meinen Verfolgern und befreie mich. Mein Feind wird sonst wie ein Löwe über mich herfallen, mich zerfleischen, dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt. Er reißt und da ist kein Befreier. Man kann sich vorstellen, wie David lauter wird, wie er vielleicht sogar brüllt, wie er auf den Tisch schlägt und vielleicht sogar das ein oder andere Geschirr zerschlägt. In Vers 7 heißt es, steh auf, Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger und wache auf zu mir. Gericht hast du befohlen. So befiehlt ein König David geradezu Gott. Natürlich will er das gar nicht so. Aber spürst du, hier ist nicht mehr von Sachlichkeit, von Nüchternheit die Rede. Hier sind Emotionen im Spiel. David lässt das raus. Wir würden das vielleicht etwas anders angehen, etwas vorsichtiger. Also Gott, wenn du Zeit hast, ich bitte dich, du könntest doch vielleicht oder vielleicht auch nicht. Nein, kein Problem.
oder wenn du gerade jetzt keine Zeit hast, ist okay.
Der Psalm 7 ist überschrieben, ein Schigajon von David, das er dem Herrn sang, wegen der Worte des Benjaminiten Kusch. Ein Schigajon ist ein bewegtes Klagelied. David erlebt üble Nachrede, ja Verleumdung am eigenen Leib. Und wir können in diesem Psalm erleben, sehen, wie er damit umgeht. Und denke ich, daraus auch lernen. Deswegen habe ich diese Predigt überschrieben, ein bewegtes Klagelied wegen übler Nachrede, Verleumdung. Spurgeon sagt, aus der Überschrift erfahren wir den Anlass zur Abfassung dieses Liedes. Vermutlich hat Kusch, der Benjaminiter, den David bei Saul einer hochverräterischen Verschwörung gegen diese königliche Würde beschuldigt. Dem schenkte der eifersüchtige König gewiss nur allzu willig Glauben. Man vergleiche 1. Samuel 24, 10 und 26, Vers 19. Wir haben das vorhin schon gelesen. Ich will diese beiden Verse euch nochmal vorstellen. 1. Samuel 24, Vers 10. Da sagte David zu Saul, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Und 26, Vers 19, ich bitte dich, mein König, hör mich an. Irgendjemand muss dich gegen mich aufgehetzt haben. War es der Herr? So will ich ihm ein wohlriechendes Opfer darbringen, damit sein Zorn sich legt. Sind es aber Menschen gewesen, so möge der Fluch des Herrn sie treffen. Denn sie vertreiben mich aus dem Volk Gottes und wollen mich damit zwingen, anderen Göttern zu dienen. Spurgeon schreibt weiter, wir erinnern uns dabei, dass dieser Kuss mit Saul gleichen Stammes war, möglich, dass er, obwohl sein Name sonst nirgends genannt ist, mit dem König eng befreundet war. Wer ist Kusch in deinem Leben? Wo sitzt der Frust ganz tief in deinem Leben? Wo hast du etwas in dir, was dich ärgert? Lass es raus. Lass es raus und bring es zu Gott. Lass es nicht in dir drin, dass es wie ein Krebs in dir frisst und alles kaputt macht. Lass es raus und bring es vor Gott. Da können wir von David lernen. Er hat das getan. Ein paar Gedanken zu den Begriffen üble Nachrede, Verleumdung und Beleidigung. Das sind so drei Dinge, die sehr ähnlich sind. Verleumdung, da stellt jemand eine falsche Behauptung auf und die wird verbreitet. Üble Nachrede, da wird eine Behauptung weitergegeben, die nachweislich nicht wahr ist. Und eine Beleidigung ist die Äußerung eines Werturteils. Und wir sehen, in unserem Strafgesetzbuch finden sich diese Dinge wieder. Ich will euch mal das vorstellen, was über üble Nachrede im Strafgesetzbuch, Paragraph 186 steht. Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder auch durch Verbreiten eines Inhaltes begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Nicht schlecht.
üble Nachrede, das macht doch keiner von uns. Wir Christen praktizieren doch keine üble Nachrede. Aber was geschieht in unseren Gemeinden? Hinter vorgehaltener Hand, ich sage dir das im Vertrauen. Damit du dafür beten kannst, das ist dann die Rechtfertigung. Üble Nachrede ist Rufmord. Man zerreißt sich den Mund. Schlechte Nachrichten in den Gemeinden sind schneller als SMS. Du brauchst nur ein Gerücht aufzubringen und schon weiß es die ganze Gemeinde. Ich glaube, dass dieses Problem der üblen Nachrede uns allen zutiefst bekannt und bewusst ist. Und in der Regel, wenn jemand über mich geredet hat, gebe ich zurück. So nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und dann gibt's noch eine Schippe drauf. Spurgeon sagt zu diesem Psalm, wir können diesen Psalm wohl das Lied des verleumdeten Heiligen nennen. Was ist denn Verleumdung? Wir haben das eben schon gesehen, aber ich will das nochmal ein bisschen vertiefen. Jemand stellt über eine andere Person eher verletzende Behauptungen auf und weiß dabei, dass diese nicht der Wahrheit entsprechen. Ist Verleumdung nicht immer auch berechnend? Zwei Zitate. Verleumde nur dreist, etwas bleibt immer hängen. Die Tochter des Neides ist die Verleumdung. Zwei Beispiele aus der Bibel. Beispiel 1 ist die Geschichte von Naboth. Ihr kennt die. Naboth hat einen Weinberg und der König Ahab will den unbedingt haben. Naboth lehnt ab. Ja, und Ahab sagt das seiner Frau Isabel. Lass mich mal machen. Und da heißt es dann in 1. Könige 21, sagt Isabel zu entsprechenden benannten Männern und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und den König gelästert. Und dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Verleumdung. Zweites Beispiel. Absalom, der seinen Vater hinterging, indem er falsche Behauptungen in die Welt setzte und mit seiner falschen Demut ein völlig falsches Bild verbreitete. In 1. Samuel 15 heißt es, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm, nämlich Absalom, niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen. Und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Verleumdung hat Auswirkungen. Man zieht sich zurück. Misstrauen wird geschürt. Verbitterung steigt hoch. Konsequenz, man zieht sich in sein Schneckenhaus zurück. Ängste treten auf. Und das kann bis hin zum Suizid, zum Selbstmord gehen. Was für Hilfen bieten sich an, um nicht der Gefahr zu erliegen, andere zu verleumden? Man sollte mit seinem Reden, mit dem, was man weitergibt, aufpassen und sehr sich vorher kontrollieren. Man sollte sich selbst gut beobachten, die Motive seines Handelns und Redens reflektieren. Sich die Fragen stellen, wer bin ich? Wie ticke ich eigentlich? Wo liegen meine Stärken, meine Schwächen? Wie gehe ich mit Konkurrenzsituationen um? Welches Verhalten lege ich in solchen Phasen an den Tag? Und die Demut sollte bei uns die oberste Priorität haben. Der stärkste Schutz ist die Demut. Wer sie lebt, ist am besten vor berechnender Verleumdung gefeit. Ich habe das schon einige Male in den Predigten eingebaut, das passt jetzt auch wieder. Ihr kennt vielleicht die drei Siebe von Sokrates. Eines Tages kommt ein Mann zum weisen Sokrates, dem Philosophen, der hatte mit dem Christsein nichts am Hut, absolut nichts. Und sagt, ey Sokrates, ich muss dir etwas erzählen. Einen Moment, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Hä? Was für drei Siebe? Fragte der Mann voll Verwunderung. Tja, guter Freund, lasst uns sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das, was du mir sagen willst, wahr? Hast du das geprüft? Nein, ich habe das Sagen gehört, ich habe es erzählt bekommen. Ah ja. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das zweite Sieb, das ist die Güte. Wenn es nicht sicher wahr ist, was du mir erzählst, ist es wenigstens gut. Zögernd sagte der Mann, nee, ganz im Gegenteil. Dann, unterbrach ihn der Weise, lass uns noch das dritte Sieb anwenden. Ist es wichtig und notwendig, es mir zu erzählen, was dich so aufregt? Nö, notwendig nun gerade nicht und wichtig auch nicht. Also, mein Freund, lächelte der Weise Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig oder wichtig ist, so lass es lieber sein und belaste dich und mich nicht damit. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir als Christen so handeln würden, wären viele Probleme gar nicht da. Dieser Mann war kein Christ, er war Philosoph, der hat die Menschen beobachtet und wusste, welche Auswirkungen gewisse Dinge, eben hier in dem Fall die Worte, auch haben können. Schauen wir uns jetzt den Psalm mal ein bisschen näher an. Also, ein bewegtes Klagelied wegen übler Nachrede, Verleumdung. Man kann das dem Psalm in 5 Strophen unterteilen. Erste Strophe, andere stellen mir nach. Und das können wir immer wieder von David lernen. Das ist das Charakteristische bei seinen Psalmen, egal in welcher Situation, in welcher Not er ist, er flieht zu Gott. Er flieht zu Gott. Bei uns ist das oft anders. Wir versuchen uns erst selber zu helfen und erst hinterher, wenn wir keinen anderen Weg mehr wissen, fangen wir an zu beten. David macht es grundsätzlich anders. Ihr kennt das ja. Mach aus Sorgen ein Gebet. David hat das sofort gemacht. Erste Anlaufstelle war Gott. Wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Nöte habt, wenn ihr Probleme an der Arbeitsstelle habt, in der Schule, im Studium, wenn andere euch mobben, was tun wir? In der Regel verteidigen wir uns selber. Ich möchte von David lernen. Er flieht zu Gott in seiner Not. Er wird deutlich, dass er sich ungerecht behandelt fühlt.
Er weiß, eigentlich ist der, der ihm nachstellt, Saul. Saul selber. David flieht in die Wüste Juda. Gut verstecken kann man sich in diesem kleinen Land Israel nicht. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, Israel hat so die Größe flächenmäßig von Hessen. So. Und da verstecken, David war ja nicht allein. Er hatte 400 Leute um sich. Und ich vermute mal, dass Frauen und Kinder auch noch dabei waren. Die mussten versorgt werden mit Essen und Wasser. Und dann unbemerkt sein in so einem kleinen Land, das war nicht so einfach. Und ich muss mich wundern, dass David 10 Jahre lang auf der Flucht war, ohne geschnappt zu werden. Manchmal war es sehr brenzlig. Aber wir merken, in den entscheidenden Augenblicken greift immer Gott ein. David weiß sich verfolgt von Saul. Menschlich sieht er keinen Ausweg, keine Rettung. Oft sitzt er in der Falle. Oft weiß David nicht, wie es weitergeht. Wie oft denkt er über seine Situation nach und betet zu Gott. Seine erste Anlaufstelle. Vorbildlich, können wir von lernen. Er geht mit seinen Klagen an die einzig richtige Adresse. Das ist übrigens auch so ein Irrtum. Viele meinen, ich darf meine Klagen vor Gott nicht kundtun. Das darf ich. Wenn es mir dreckig geht, ich darf das Gott sagen. Ich darf das rauslassen. Ich muss das. Ich soll das rauslassen. Klagen ist eine geistliche Disziplin, die wir ganz häufig in der Bibel finden. Und ich möchte dich einladen, es David gleich zu tun. Und dem himmlischen Vater dein Leid zu klagen, die erlittene Ungerechtigkeit vor die Füße zu legen. Weil nur er sie letztlich lösen kann. Ich hatte in dieser Woche ein Gespräch, das war sehr unangenehm, ist sehr unangenehm verlaufen. Es ist zu keiner guten Lösung gekommen. Herr, hilf einfach, schenke einfach Möglichkeiten, dass hier etwas passieren kann. Greif du bitte ein. Was hätten wir in Davids Situation gebetet? Ich sag's mal etwas platt. Herr Jesus, jetzt mach mal was. Nun zeig mal, was du kannst. Räum mal richtig auf. Zeig mal, dass du der Herr bist. Was betet David? Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Rette mich von all meinen Verfolgern und befreie mich. Dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt. Er reißt und da ist kein Befreier. Also, wende dich in allem an Gott. In Vers 2 heißt es, Herr mein Gott, bei dir berge ich mich. Herr mein Gott, bei dir berge ich mich. Worum geht es in diesem Satz? Was wird in Beziehung gesetzt? Gott und ich. Und wie sieht die Beziehung aus? Vertrauen. Hier im Sinne von sich bergen in oder Zuflucht nehmen bei. Es geht also um eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und mir. Es geht um Glauben, Leben. Psalm 7 lässt uns erschrecken, wie wenig Geborgenheit und Gottvertrauen David ausstrahlt. Da schreit einer zu Gott. Es ist ein Klagepsalm. Er enthält Katastrophenmeldung, Unsicherheit und Wut. Helmut Lampater hat diesen Psalm als Hilfeschrei aus höchster Gefahr betitelt. Er sieht hier einen verunsicherten David, der seine Unschuld beteuert, sein Unheil beklagt und auf Gottes Urteil hofft und beharrt. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem Schlechtwetterpsalm zu tun. Das muss uns keine Angst machen, im Gegenteil.
Es kann jeden trösten. Offensichtlich ist dieses Bekenntnis Davids Sturm geprüft. Insofern eine Ermutigung für alle, egal wie es uns geht, Gott zu trauen, Gott zu vertrauen. Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Mit diesem Satz entscheidet sich David gegen Misstrauen, Bitterkeit und Resignation. Der Beter beginnt mit einer Vertrauenserklärung, die zugleich eine Flucht in Gottes Arme ist. Er wirft sich mit all seiner Not auf Gott. Zu dir nehme ich Zuflucht. In dir berge ich mich. Gott ist für ihn Zuflucht, Schutz, Sicherheit, ein Bergungsort, sein Bunker. Hier ist er sicher. Hier ist sein Zuhause. Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, Löwen und Riesen besiegen. Also stellt sich David der Situation und bringt sie mit Gott in Zusammenhang. Glauben heißt Gott vertrauen. Gott vertrauen. Gott alles zuzutrauen und anvertrauen. Gott weiß Bescheid. Das macht Mut zu einem vertrauenden Leben. Im Blick auf unsere Gemeinde und wozu uns dieses Bibelwort ermutigt, sind mir zwei Bilder gekommen. Der eben schon genannte Bunker und Bank. Bunker im Sinne eines seelsorgerlichen Schutzraumes. Hier sollen Menschen in ihrem Vertrauen, in ihrem Gottvertrauen gestärkt werden. Das heißt auch, ich überlasse Gott den entscheidenden Kampf. Ich überlasse Gott den entscheidenden Kampf. Und Bank im Sinne einer Bank, die in andere Menschen investiert. So eine Art KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau verunsicherter Menschen. Wir wollen im Vertrauen auf Gott etwas wagen und Menschen dabei begleiten, mit Gott zu rechnen. Und ich wünsche mir, dass dieses Wort unsere Losung, unser Motto ist. Ich wünsche mir, dass dieses Wort unser persönliches Bekenntnis und Gebet ist. Es hat jemand gesagt, denn wir ehren Gott durch unser Vertrauen. Je mehr wir ihm vertrauen, desto mehr ehren wir ihn und ziehen große Gnade auf uns herab. Die zweite Strophe. David stellt sich die Frage, beurteile ich mich richtig? Stichwort Selbstprüfung. David sagt nicht, Gott, du weißt, ich habe recht, sondern er sagt, Gott, beurteile du mich. Liege ich richtig? Habe ich etwas verkehrt gemacht? Diese Frage stelle ich mir auch in Bezug auf das Gespräch, das ich geführt habe. Herr, habe ich da was verkehrt gemacht? Ich denke mal, es ist wichtig, dass man sich einfach dann auch diese Phase der Selbstprüfung stellt. Wie oft sagen wir, verantwortlich sind die anderen, sind immer die anderen. Damit bin ich dann fein raus. David sagt, Herr mein Gott, wenn ich solches getan habe, was dieser Benjaminiter in die Welt gesetzt hat als Gerücht. Wenn Unrecht an meinen Händen klebt, wenn ich Böses vergolten dem, der mir Frieden hält. Herr, wenn das stimmt, was da gesagt wird, dann lass den Feind wirklich gelingen haben, dann ist es richtig, wenn ich gefangen werde. Hast du schon einmal so gebetet? Ich nicht. Wir verteidigen uns, auch vor Gott.
Doch David kennt seinen Gott. Er weiß um seine Unzulänglichkeit, er bittet Gott um Gnade. Das ist das, was David tut und wo er uns wirklich ein Vorbild sein kann. Zweimal mindestens hätte David sich rächen können. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört. 1. Samuel 24 und 1. Samuel 26. Aber David tut es nicht. Er will seine Hand nicht gegen den Gesalbten Gottes erheben. Also, kurz und knapp, schlag nicht zurück. David ist voll Ärger, Wut und Rachegedanken und diesen Gefühlen lässt er freien Lauf vor Gott. Aber er lässt es nicht zur Tat werden und das ist entscheidend. Das wäre in solchen Situationen oft das Naheliegendste, wie du mir, so ich dir. David geht nicht zum Gegenangriff über und schlägt nicht mit gleicher Münze zurück, denn er ist unschuldig und will es auch vor Gott bleiben. Wenn du Unrecht erfährst, ist es das Einfachste und scheinbar Natürlichste, direkt zurückzuschlagen und genauso zu handeln. Sich in irgendeiner Form zu rächen. Doch David grenzt sich davon ab und ermutigt dich und mich auch, es ihm gleich zu tun. Gott sagt, die Rache ist mein. Und wer sich rächt, übernimmt eigenmächtig Gottes Sache. Die dritte Strophe. David gibt sein Problem weiter. David gibt die Situation an Gott ab. Auch das sollten wir lernen. Jeder Gläubige kommt in solche Situationen, wo üble Nachrede gestartet wird und ich in der Versuchung bin, mich zu wehren. Und ich denke, das Wichtigste ist, wie David hier seinen Mund zu halten, zumindest vor den Menschen, sondern es Gott zu sagen. Gott um Hilfe zu bitten. David legt seine Situation in Gottes Hand. Er versucht nicht selber etwas dagegen zu tun. Es ist auffallend auch in diesem Psalm, dass David nicht für sich Rache von Gott an seinen Feinden fordert, sondern er bittet Gott darum, dem Feind die gerechte Strafe zu geben. Bei uns ist das meist andersherum. Wir denken, Gott kann sich ja selber verteidigen. David bittet, steh auf, Herr, erhebe dich. Er bittet Gott, sich sozusagen auf seinen Richterstuhl zu setzen, die Völker zu richten. Er sagt auch, richte auch mich. Er weiß, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Und dann kommt es zu dieser Aussage, mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet. Gott ist ein gerechter Richter. Er weiß sich bei ihm gut aufgehoben. Er kann warten, bis Gott handelt. Überlasse Gott das Richten. Überlasse Gott das Richten. David kennt nicht nur den lieben Gott. Gott ist ein gerechter Richter. David weiß, bei Gott bin ich gut aufgehoben. Er weiß etwas von dem Zorn Gottes, der Ungerechtigkeit nicht leiden kann. Er kennt Gott als den Richter, der täglich eingreifen kann und das Schicksal wenden kann nach seinem Plan. Und er kennt auch den Gott, der massiv gegen Sünde und Schuld vorgeht. Und der Fünfe nicht gerade sein lässt. Diesem Gott vertraut er sein Leid an. Er wird handeln, er wird richten, er überlässt es ihm. Bei diesem Gott bin ich gut aufgehoben. Kennst du auch diesen Gott? Nicht nur den liebenden Vater, den lieben Gott, sondern auch den, der richten wird. Das hört sich unheimlich schrecklich an, ist aber die andere Seite der Liebe Gottes. Beides gehört zusammen. Die Liebe Gottes lässt nicht alles durchgehen. Diese Gewissheit ist ein Trost für alle, die unschuldig leiden müssen, die angegriffen und benachteiligt werden. Gott ist der Richter und wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Vierte Strophe. Wer anderen eine Grube gräbt. In den Versen 15 bis 17 schildert David aus der Erfahrung heraus, dass Gott im Grunde genommen hier so handelt. Gott lässt die, die gegen David sind, selber in die Falle tappen. Wer kennt das Sprichwort nicht? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ich glaube, das kommt hier aus diesem Vers 16. Einen ähnlichen Vers gibt es auch in den Sprüchen. Interessant ist, Saul, der David nach dem Leben trachtete, der auf die Verleumdung eingegangen ist, der sie geglaubt hat, hat Selbstmord begangen, als er keinen Ausweg mehr kannte. Erstaunlich ist, dass dieser Psalm nun nicht mit Vers 17 schließt. Man könnte das verstehen, wenn man in einer solchen Situation ist, dass man depressiv wird. Man sieht keinen Ausweg, man lässt die Schulter hängen, so nach dem Motto, c'est la vie, das ist das Leben, muss ich mich mit abfinden. Man kann nichts machen. Aber der Psalm Davids ändert anders. Aber bevor ich zum Ende komme, nochmal vielleicht als Zusammenfassung und als Hilfe, wie gehe ich als Christ denn mit übler Nachrede, mit Verleumdung um? Ganz praktisch. Und da habe ich etwas gefunden von Lothar Gassmann. Er hat 7 Gedanken dazu weitergegeben, die möchte ich euch kurz vorstellen. Erstens, ich kläre ehrlich, was von den Anschuldigungen begründet ist, vor Gott und den Menschen. Zweitens, wo wirklich Schuld vorliegt, bekenne diese und tue Buße. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich darf wissen, wo Schuld und Sünde vergeben sind. Wo? Bei Gott. Wo falsche Gerüchte, Übertreibungen, Lügen im Umlauf sind, habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder schweigen. Jesus hat das so gemacht. Wir lesen die Stelle gleich. Oder Stellung beziehen. In 1. Petrus 2,23 heißt es von Jesus, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Fünftens, eine Stellungnahme wird nötig, wo die Wahrheit so sehr entstellt wird, dass nicht nur ich, sondern die Sache Gottes Schaden nehmen würde. Die Stellungnahme erfolgt sachlich und in der Liebe Christi. 1. Korinther 16, 14 heißt es, alles, dick unterstrichen, das ist jetzt von meiner Seite, alles bei euch geschehe in Liebe. Es betrifft alle Situationen. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen, meine Frau und ich, so Situationen, wo wir dann auch gesagt haben und uns eine Hilfe ist, wenn jetzt Jesus dabei ist, wie würde er handeln? Wie würde Jesus in dieser Situation antworten? Wie würde er sich verhalten? Wir sind immer sehr schnell mit dem Zeigefinger da. Jesus hat sich ausgezeichnet durch Liebe. Denken wir an die Ehebrecherin. Sie war in Sünde ertappt. Sie ist des Todes! Und was sagt Jesus? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Alle haben sie sich
verabschiedet. Und Jesus zu der Frau: Wo sind deine Ankläger? Sind nicht da. Ich verurteile dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Also geh nicht dem nach, was du bisher immer gemacht hast. Liebe Jesu. Ich glaube, da können wir in unserem Umgang auch gewaltig lernen. Siebtens, letztlich liegt das letzte Urteil in der Hand Gottes, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den Vater, den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Gut, kommen wir zum letzten Teil der fünften Strophe. Lob am Ende. Am Ende, zum Abschluss. Da heißt es in Vers 18, ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn des Höchsten. David beendet sein bewegtes Klagelied mit einem Lobpreis auf seinen Gott. Und das ist bezeichnend. Das finden wir bei David immer wieder. Lob Gottes ist eine bewusste Willensentscheidung. Ich will. Die Umstände sind anders, aber ich will preisen. Ich will ihn loben. Ich will ihn anbeten. Auch wenn die Umstände ganz was anders sagen, wenn meine Gefühle was anders sagen, ist eine Willensentscheidung. Und wir finden das immer wieder in der Bibel, dass Menschen in Notsituationen Gott gelobt haben. Sie haben nicht geheuchelt. Das war eine Verstandessache. Eine Sache des Willens. Ich will ihn loben. Ich will ihn preisen. Spurgeon hat einen schönen Satz gesagt. Wer am Tage Loblieder singt, braucht in der Nacht nicht nach Noten zu suchen. Ein unheimlich toller Satz. Wenn ich an guten Tagen Loblieder singe, dann kann ich sie auch, wenn es dunkel wird. Das ist ein guter Ratschlag, den Spurgeon hier gibt. Lob Gottes auch in der Not. Nehmt diesen Spruch noch einmal so mit. Wer am Tage Loblieder singt, braucht in der Nacht nicht nach Noten suchen. David sucht seine Hilfe bei Gott und er lobt ihn. Die Situation war noch nicht vorbei. Aber sein Herz war anders. Das wünsche ich jedem von uns auch. Ich lade dich jetzt in den Thronsaal Gottes ein. Genau das hat David nämlich getan. Er ist in den Thronsaal Gottes gegangen. Im Gebet. Er hat sich bewusst gemacht, Gott sitzt auf dem Thron im Himmel. Er regiert. Ich gehe zu ihm in den Thronsaal und bete ihn an. Von da aus bekomme ich eine ganz neue Perspektive. Es gibt vielleicht unter uns Menschen, die hier, gerade wenn sie ein bestimmtes Lied hören, das ihnen eine Hilfe ist. Ich will dir diese Hilfe geben. Es gibt ein Lied von Timo Langner, Thronsaal. Und da ist eine Aussage drin. Ich finde Frieden im Thronsaal des Herrn. Kannst du bei YouTube eingeben, Thronsaal, dann kommst du auf dieses Lied. Wo er einfach sich auch bewusst wird, wie wichtig es ist, dass ich diesen Thronsaal wirklich suche. Und dann kannst du dir dieses Lied anhören und kannst dann deinen Frust, ich sage das jetzt mal so platt, von der Seele beten oder von der Seele schreiben und dann zu Gott bringen. Und dieses Lied hilft einem dabei. Andere wiederum machen das vielleicht in einer anderen Weise. Ich habe hier einen Vers, Römer 12, Vers 12. Da heißt es, freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Göttliches Krisenmanagement. Drei Schritte. Freude in jeder Lage. Geduld in schweren Zeiten. Gebet zu jeder Zeit. Ich möchte schließen mit einer kurzen Geschichte. Im Schaufenster einer Buchhandlung stand es zu lesen. Vielleicht nicht sonderlich attraktiv gemalt, aber deutlich erkennbar: Gottes Lob vorrätig. Gemeint war der Titel eines Gesangbuches. Denn die Buchhandlung war ein frommer Laden. Aber mir ging dieser Hinweis noch in ganz anderer Weise nach. Was wird im Schaufenster meines Lebens angeboten? Ist in ihm Gottes Lob vorrätig? Bin ich ein Mensch, der zum Lobe Gottes lebt? Gebe ich ihm die Ehre? Reicht mein Vorrat an Gottes Lob? Reicht er auch für schwere und unangenehme Tage? Amen.